Guten Morgen. Ich würde gerne mit einem Bild starten, was wir letzte Woche schon hier vorne hatten, und zwar mit dem Meer. Wer von euch war schon mal alles am Meer? Okay, das sind die allermeisten. Wer würde sagen, ich kenne das Meer? Okay, gibt es einen Unterschied? Ich war schon mal da oder ich kenne das Meer? So ein bisschen schon, oder? Jeder, der das Meer schon mal auf Fotos gesehen hat, der würde sagen, ja, ich weiß, was das Meer ist. Ich kenne das irgendwie. Aber es ist nochmal ein großer Unterschied, ob ich es auf diesem Foto gesehen habe oder ob ich da war. Ob ich diese salzige Meeresluft gerochen habe, den Sand zwischen den Füßen gespürt habe, ob ich in dieses kühle Nass eingetaucht bin. Das ist schon mal was anderes. Ich habe das Vorrecht, dass ich schon in mehreren Ländern der Welt sein durfte und in verschiedene Weltmeere eintauchen durfte. Wunderschön. Und trotzdem ist es nochmal ein Unterschied, ob ich in einem Meer baden gehe oder ob ich dieses Meer bis ins Tiefste erforsche und erkunde. Je weiter ich reingehe, desto tiefer geht es. Und je weiter ich schwimme oder fahre oder tauche, desto mehr gibt es zu entdecken. Das fängt beim Strand an, man geht ins Wasser, man sieht vielleicht schon die ersten kleineren Fische. Irgendwann entdeckt man vielleicht herrliche Korallenriffe. Auf einmal schwimmen riesige, gigantische Tiere an dir vorbei, ein Delfin, ein Hai, ein riesiger Wal. Und irgendwann kommt man bis zur Tiefsee, wo es einfach dunkel und schwarz ist. Es gibt Menschen, die machen ihr Leben lang nichts anderes, als das Meer zu erforschen. Und die werden nicht fertig. Also wer ein Haus baut, der wird irgendwann fertig. Aber wer das Meer erforscht, der wird nie fertig. Nahezu jede Expedition in die Tiefsee bringt neue Entdeckungen mit. Neue verrückte Tierarten, die gefunden worden sind in der Tiefe. Kein Wunder. Man geht davon aus, dass bisher nur 5% des Meeresbodens erforscht sind. Erst 5%. Es gibt noch so viel zu entdecken. Und wenn ich die gesamte Wassermasse der Tiefsee nehme, dann wurden bisher erst 0,001% davon von einer Kamera erfasst. Ja, ich kenne das Meer. Aber das Meer ist so unfassbar tief und weit, dass mein ganzes Leben nicht ausreichen würde, um es zu erforschen. So ähnlich geht es mir mit der Gnade Gottes. Vor ein paar Wochen habe ich ein Buch gelesen, in dem es hieß, egal wie groß du über Gott denkst, er ist viel größer. Egal wie groß du über Gott denkst, er ist größer. Und das Gleiche würde ich auch über die Gnade Gottes sagen. Und darum wird es heute Morgen gehen. Egal wie sehr du ergriffen bist von der Gnade Gottes, sie ist tiefer. Mein Wunsch ist für heute Morgen genau das, dass wir staunen über die Gnade Gottes, dass wir merken, da ist noch so viel mehr zu entdecken. Das ganze Ding mit Jesus und seiner Gnade ist viel größer, als ich das bisher dachte oder mir vorstellen konnte. Und dass wir neu Ausschau halten nach ihm und nach seiner Gnade. Ich würde gerne den Bibeltext lesen aus Titus 2. Wir sind ja mitten in der Titus-Reihe und da würde ich gerne ab Vers 11 weiterlesen. Titus 2, Vers 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Die Frage, die uns durch den Titusbrief begleitet, ist immer wieder die gleiche. Was braucht Gemeinde, um gesund zu sein? Und jeder Abschnitt liefert irgendwie eine Antwort auf diese Frage. Was braucht meine Gemeinde und mein Glaube, dass wir gesund wachsen können? Und die Antwort heute ist die Gnade Gottes. Wir brauchen Gottes Gnade, um wachsen zu können. Die Gnade ist der Schlüssel für ein verändertes Leben. Vor einem Monat habe ich über die ersten 10 Verse gesprochen und da ging es um gute Werke, dass das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus in meinem Herzen und in meinem Leben sichtbar wird, dass wir verändert leben. Und jetzt Vers 11 beginnt mit einem Denn. Lebt anders, lebt so, wie es zum Evangelium passt, denn die Gnade ist erschienen. Und damit kommen wir zu unserem Windrad. Jedes Mal finde ich eins von diesen Texten in so einem Windrad wieder. Über diese 4 Themen haben wir schon gesprochen. Und wenn die Werke so diese großen Flügel sind, die in Bewegung kommen, dann ist die Gnade der Wind, der das Ganze in Bewegung bringt. Ohne Wind würden die Blätter stillstehen. Okay, da sind wohl so kleine Motoren eingebaut, die auch mit Anschwung geben, aber in erster Linie wird das durch Wind angetrieben. Und in erster Linie kommen wir in Bewegung durch die Gnade Gottes. Lass uns das mal genauer anschauen, denn das ist ja ein ganz schön langer und komplizierter Satz. Vers 11 bis 14 ist tatsächlich ein Satz, aber ein wunderschöner Satz, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Und der erste Gedanke, den ich hier im Text finde, der ist uns sehr geläufig. Gnade rettet. Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Paulus beginnt diesen Abschnitt, indem er die eine Seite der Gnade aufzeigt. Gnade rettet. Sie ist erschienen und bringt Rettung. Was heißt Gnade überhaupt? Das ist vielleicht wichtig zu klären. Ich habe das schon mal hier vorne erzählt. Meine Kinderstundenleiterin hat mir das mal so erklärt und das ist mir so eindrücklich hängen geblieben, dass Gnade ein unverdientes Geschenk ist. Ein Geschenk, was ich eigentlich nicht verdient habe. Und das finde ich bis heute eine grandiose Erklärung für Gnade. Gnade und Barmherzigkeit ist was anderes. Barmherzigkeit betont, dass jemand in Not ist, dass jemand Hilfe braucht und ich komme und erbarme mich über ihn. Gnade betont auch, dass jemand Hilfe braucht, aber weil die Person versagt hat. Gnade gibt es nur, weil es Versagen gibt. Sonst bräuchte es keine Gnade. Man sagt das immer wieder, wir lassen Gnade vor Recht ergehen. Und deswegen würde ich das so definieren, Gnade ist eine unverdiente, liebevolle Zuwendung Gottes an uns sündige Menschen. Wir haben gesündigt, wir haben Gnade nicht verdient, aber in seiner Liebe wendet er uns, sich uns zu. Das ist Gnade. Und diese Gnade ist erschienen, so heißt es hier. Das Wort taucht gleich nochmal auf im Text. Und in Kapitel 3, Vers 4, da werde ich nächstes Mal drüber predigen, taucht es auch nochmal auf. Im 3. Kapitel heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Also Gnade erscheint und Menschenliebe erscheint. Und natürlich ist beide Male von Jesus Christus und von seinem Werk am Kreuz die Rede. Er ist erschienen auf dieser Erde. Er ist sozusagen die Gnade in Person. Die personifizierte Gnade ist Jesus Christus selbst. Und natürlich gab es schon vorher Gnade. Es gab im Alten Testament Gnade. Manchmal denken wir, im Neuen Testament gibt es Jesus und Gnade und im Alten Testament ist Gott voll streng. Im 6. Kapitel der Bibel taucht das erste Mal das Wort Gnade auf. Noah fand Gnade vor Gott. Und ab da geht's los. Das ganze Alte Testament ist voll mit Gnade. Lest mal die Psalmen und unterstreicht das mal. Die Schöpfung ist Gnade Gottes. Die Erwählung Israels, sein Weg mit ihnen durch die Wüste ist Gnade Gottes. Das, was die Propheten schreiben, ist pure Gnade. Also das Alte Testament ist voll mit Gnade. Aber in Jesus erscheint Gnade sichtbar auf der Erde. Jesus ist die beste Veranschaulichung für Gnade, die du dir vorstellen kannst. In Jesus ist Gnade nicht so ein abstrakter Begriff, den man irgendwie versucht zu erklären, sondern Gnade wird greifbar. Gnade erscheint in klarster und schönster Form. Also willst du verstehen, was Gnade ist, dann schau dir Jesus an. Er ist Gnade in Person, er ist erschienen. Und dieser Jesus bringt in seiner Gnade, in seiner liebevollen Zuwendung Heil. Heilbringend heißt, er rettet. Gnade rettet. Durch die Sünde ist der Mensch wirklich kaputt. Es klingt hart, aber in dieser Welt ist so viel kaputt, seitdem die Sünde in die Welt kam. Vorher war es paradiesisch, Aber es ist alles ins Ungleichgewicht geraten. Menschen sind getrennt von Gott und tun sich Furchtbares an. Wir Menschen sind verloren in Sünden, aber Gnade bietet einen Ausweg. Gnade bietet Rettung an. Gnade bringt eine kaputte Welt wieder in Ordnung. Und wer Jesus annimmt, den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den gnädigen Gott, der erfährt Rettung, wie alles wieder heil wird. Und diese Rettung gilt allen Menschen, so heißt es hier im Vers. Und das finde ich wunderschön. In Vers 10 ging es noch um die Sklaven. Kreta, wo an die dieser Brief geht, war wahrscheinlich eine Sklaveninsel. Und da gab es Menschen, die wurden nicht als Mensch betrachtet, sondern als Gegenstand, als Nummer. Und an diese Menschen geht die Botschaft Gottes. Und auch diese Menschen, die damals so links liegen gelassen worden sind, auch diesen Menschen gilt Gottes Gnade. Nicht nur Deutschen, nicht nur Russlanddeutschen, nicht nur Russen oder Ukrainern, nicht nur Amerikanern oder Iranern, sondern allen Menschen gilt die Gnade Gottes. Nicht nur arm oder reich, nicht nur akademisch oder ganz einfach gestrickt, sondern jeder Mensch ist eingeladen, diesen Gott kennenzulernen. Egal, wo du gerade stehst, ob du Gott liebst, ob du Gott gerade ablehnst, ob du ihn sogar verfluchst, dir gilt Gottes Angebot, dir gilt seine Gnade. Und so würde ich mich riesig freuen, wenn ich dir heute Morgen die Gnade in Person vorstellen dürfte. Jesus Christus will dein Retter sein und will dein Gott sein. Er will dein Leben heil machen für alle Ewigkeit. Er will dich in eine wunderbare Beziehung zu deinem Schöpfer und zu deinem Gott zurückbringen. Dazu bist du herzlich eingeladen. Und wenn man das versteht, dann ist das so, als würde man so die ersten Schritte ins Meer machen. Und wenn man diesen Jesus im Glauben annimmt, dann ist das so, als würdest du untertauchen in dieses wunderbare, kühle, in diese wunderbare, kühle Flut. Und je länger man dabei ist und über das nachdenkt, was Jesus da getan hat, desto mehr entdeckt man in diesem riesigen Meer der Gnade. Desto weiter schwimmt man hinaus und ist hoffentlich begeistert von dem, was man entdeckt. Und wisst ihr, manchmal reden wir über Gnade und bleiben genau hier stehen. Wir setzen hier einen Punkt und sagen, fertig, das war's. Das ist Gnade, ich habe es ja verstanden. Aber es geht weiter. Vers 12, Gnade verändert. Eben hieß es noch, dass die Gnade Heil bringt. Jetzt heißt es in Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Gottes Gnade verändert. Schaut man sich die Abschnitte davor an, da merkt man, dass auf Kreta einiges los war. Es muss Streitigkeiten gegeben haben. Es gab Menschen, die den Alkoholkonsum übertrieben haben. Es gab Missbrauch davon. Es gab dumme Entscheidungen. Und so muss Paulus einiges auch zurechtrücken. Aber er lässt die Kreta nicht los. Er zeigt ihnen auf einen Weg, auf wie auch sie verändert werden können. Durch Gnade. Gnade verändert. Sie führt zu echter Herzensveränderung im Leben eines Christen. Dieser Begriff, sie nimmt uns in Zucht, das klingt sehr hart. Das klingt so nach einer Route und nach irgendwie einer sehr harten Erziehungsmethode. Aber Gnade ist Zucht und das heißt, sie erzieht, sie unterweist. Also es geht um Erziehung, um Veränderung. Und das heißt, dass Gnade bei der Bekehrung nicht aufhört. Sie begleitet und sie verändert uns ein Leben lang. Dein ganzes Leben ist ein Veränderungsprozess, wo die Gnade Gottes dich umgestaltet und Jesus ähnlicher macht. Sie erzieht. Wir versuchen unsere Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu erziehen. Und in einer guten Erziehung sollten diese Sachen auf jeden Fall dabei sein und noch mehr. Wir versuchen sie zu belehren, also wir erklären ihnen grundlegende Dinge des Lebens. An manchen Stellen müssen wir sie zurechtweisen, wenn sie über die Stränge schlagen. Und dann brauchen unsere Kinder ganz, ganz viel Trost und Ermutigung. Und noch vieles mehr. Und wisst ihr, all das tut Gnade. Gnade belehrt uns. Gnade zeigt uns, wer Jesus ist, wer das Fundament unseres Lebens ist. Gnade bringt uns auch zurecht. Wir haben eben gehört, dass es Gnade nur gibt, weil es Versagen gibt. Das heißt, wenn Gott uns gnädig ist, merken wir, ich habe versagt. Ich muss zurechtgebracht werden, aber in Gnade. Und Gnade ermutigt, Gnade tröstet. Sie bringt uns stolpernde Sünder immer und immer und immer wieder zurück zum Herrn Jesus. Und genau diese Erkenntnis war für mich wirklich wunderbar. Vielleicht ist das für euch auch alles klar. Mich hat das sehr bewegt die letzten Jahre, dass ich das so ein kleines bisschen mehr verstehen durfte. Ich habe nämlich früher immer die Paulusbriefe gelesen und habe es einfach nicht verstanden. Also wenn Sören mich anruft, dann wünscht er immer Gnade. Gnade und Frieden. Jeder, der mit Sören telefoniert hat, hat es vielleicht schon mal gehört. Wenn Paulus die Gemeinden anschreibt, dann wünscht er immer Gnade. Titus 1, Vers 4. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir. So beginnt er den Brief und er endet den Brief in 3, Vers 15, indem er sagt, die Gnade sei mit euch allen. Warum wünscht man jemand Gnade, der schon gerettet ist? Das habe ich mich lange gefragt. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mir irgendwie Erklärungen zurechtgelegt. Die sind doch schon bekehrt, die sind doch schon gerettet. Warum brauchen wir denn noch Gnade? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Mein Denken war davon geprägt, dass Gnade etwas für die Vergangenheit ist. Das Kreuz ist Gnade, meine Bekehrung ist Gnade. Und dass Gnade etwas für die Zukunft ist. Der Himmel ist Gnade. Wenn Gott mich hineinlässt, das ist pure Gnade. Und manchmal machen wir so ein Ding draus, dass wir sagen, ja, bei deiner Bekehrung ist Gott gnädig, das ist Gottes Sache, aber jetzt, heute, deine Nachfolge und die Heiligung, das musst du machen. Da musst du dich richtig anstrengen und richtig diszipliniert sein. Und am Ende ist Gott wieder gnädig. Durch diese Stellen durfte ich verstehen, dass Gott heute gnädig ist. Und dass wir heute in der Nachfolge Gnade brauchen, sonst kommen wir nicht vorwärts. Wir sind völlig abhängig von der Gnade Gottes, die jetzt mich verändern möchte, die mich jetzt erziehen möchte. Nicht du veränderst dich, nicht du schaffst es besser zu leben, wenn du dich einfach ein bisschen mehr anstrengst. Gnade Gottes verändert dich, seine liebevolle Zuwendung. Was passiert, wenn Gnade uns verändert? Es steht hier im Text übergeleitet mit diesem damit wir Gottlosigkeit und weltliche Begierde verleugnen. Hier passiert was ganz Typisches. Wir wenden uns ab von dem Alten und wenden uns hin zu dem Neuen. Also das eine verleugnen und dafür besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Dieser Zweiklang taucht immer wieder auf in der Bibel. Wir sollen wirklich in jeglicher Hinsicht hin und weg sein als Christen. Oder weg und hin. Das eine nicht mehr tun, dafür das andere ergreifen. Wir sollen verleugnen. Verleugnen heißt, ich entsage oder ich schwöre etwas ab oder ich lasse etwas hinter mir. Und zwar die Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit könnte vielleicht das Gegenteil von Gottesfurcht sein. Und das Interessante finde ich, Gottlosigkeit ist ja klar, da ist irgendwie eine fehlende Ehrfurcht oder da hat Gott keinen Platz in meinem Leben. Interessant ist aber, dass er das an Christen schreibt. Er sagt, Gnade will euch verändern, damit ihr nicht mehr gottlos seid. Das hat mir zu denken gegeben. Ich kann als Christ mit Jesus leben, ich kann an ihn glauben, aber ich kann gottlos sein. Wenn ich mir nichts sagen lasse, wenn ich mir nicht helfen lasse, wenn ich in meiner Sünde bleibe. Alex hat letzte Woche in der Predigt darüber gesprochen, Jesus will nicht nur Gast sein, er will wohnen in deinem Haus. Er will wohnen in jedem Bereich, in jedem Moment deines Lebens. Alles, was ich denke und was ich habe, soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Gnade will uns befreien von unserer Gottlosigkeit in jeglichem Bereich und von der weltlichen Begierde. Ah, da könnte man viel zu sagen, ich mache das ganz kurz. Weltliche Begierde ist, glaube ich, einfach Dinge der Welt, die uns locken, die uns begeistern, die uns irgendwo hinziehen, wo es aber nicht gut ist. Die eindeutig Sünde sind, die eindeutig mich von Jesus und meinem Auftrag abhalten. Also Gnade hilft, dass wir uns davon abwenden. Und Gnade hilft auch, dass wir uns dem Neuen zuwenden. Und jetzt kommt hier so ein wunderschöner Dreiklang, besonnen, gerecht, gottesfürchtig, der sich auch in alle Richtungen ausstreckt. Besonnen hat mit mir zu tun. Ich will besonnen sein. Ich will gute Entscheidungen treffen. Und das hatten die Leute dringend nötig auf Kreta, denn das ist das vierte Mal, dass es jetzt schon erwähnt wird. Die Ältesten sollen besonnen sein, die alten Männer, die alten Frauen sollen die jungen Frauen dazu anleiten und Nummer 4, alle Christen. Wir selber sollen gute Entscheidungen treffen. Wir sollen auch gerecht sein, das bezieht sich auf meinen Nächsten. Ich soll gut, ich soll fair, ich soll gerecht mit meinem Nächsten umgehen. Und gottesfürchtig ist klar, das geht nach oben. Fromm und gottesfürchtig. Nicht gottlos, sondern gottfürchtend, gottverehrend, so leben, wie es ihm gefällt. Das macht Gnade. Und all das passiert in der jetzigen Weltzeit. Das steckt drin, dass wir uns jetzt verändern lassen sollen. Wir sollen Heiligung nicht verschieben auf morgen. Wir sollen Veränderung nicht verschieben auf die Ehe oder auf die Rente, sondern jetzt, heute will Gott dein Herz ergreifen und verändern. Und es heißt auch, dass das schwer ist. Dass wir in der jetzigen Weltzeit stecken, das schwingt mit, dass das schwer ist. Christsein heutzutage ist schwer. Christsein zu Paulus Zeiten war auch schon schwer, wir haben es gehört in der Einleitung. Also nur weil es das Internet gibt, ist es jetzt nicht schwerer geworden. Christsein war schon immer herausfordernd in der jetzigen Weltzeit. Also such dir keine Ausreden für die Nachfolge. Lass uns vom Herzen, mit dem Herzen im Himmel sein, aber mit den Füßen fest auf dem Boden stehen. Das Herz bei der Gnade, das Herz im Himmel, aber die Füße fest auf dem Boden. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben jetzt in dieser Welt. Und das ist herausfordernd. Aber genau dafür ist Gnade da, dass sie in dieser Zeit dich begleitet und tröstet und unterweist und zurechtbringt und all das, was wir eben schon gehört haben. Das ist wirklich wichtig. Gnade verändert. Ich wiederhole mich. Hier vorne zählt einer mit, wie oft ich das Wort sage heute. Da reichen die Finger nicht aus, glaube ich. Das werde ich noch ein paar Mal sagen heute. Gnade verändert. Nicht Gesetz, nicht Leistung, nicht Werke verändern, sondern Gnade verändert. Das ist total entscheidend für dein Leben, das zu verstehen. Wenn ich in der Gemeinde immer nur sage, tu dies, tu das, mach das anders, strengt euch an. Oder wenn ich mit meinen Kindern so umgehe, mach dies, mach das, änder dies, änder das. Dann predige ich Gesetz. Ich erkläre ihnen das Gesetz, aber ich predige nicht Gnade. Und das Gesetz ist kraftlos. Das Gesetz kann nicht verändern. Das Gesetz zeigt nur auf, dass etwas in Schieflage geraten ist, aber es verändert dich nicht, weil Gnade dich verändert. Brauchen wir das Gesetz dann noch? Ja? Nein? Wir brauchen das Gesetz sowas von. Das Gesetz zeigt uns, wo Gott uns haben will, wo er mit uns hin will. Das Gesetz bereitet uns vor und zeigt euch aus eigener Kraft, schafft ihr all das gar nicht. Ihr braucht Jesus, ihr braucht einen Erlöser, ihr braucht Gnade. Ortlund hat es so in seinem Buch ausgedrückt, die Gebote der Bibel sind allerdings das Lenkrad und nicht der Motor für dein Wachstum. Das fand ich ein schönes Bild. Das Gesetz ist wichtig, es zeigt, wo es hingeht. Aber Gnade ist der Motor. Die Gesetze sind das Lenkrad. Wenn Gnade verändert, dürfen wir uns dann auch herausfordern? Darf ich meinen Kindern noch sagen, ey, mach das so? Darf ein Freund mir noch sagen, Simon, hier musst du anders leben, hier müssen wir kämpfen für den Glauben? Dürfen wir uns noch anspornen, alles zu geben für den Herrn? Klar. Vers 15. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Also natürlich, wir sollen uns ermutigen, auf dem Weg zu bleiben. Aber nicht, weil ich mich verändern kann, sondern weil Gnade mich verändert. Also mutmachend dürfen wir uns herausfordern. Für mich war das eine wunderschöne Entdeckung. Vielleicht wisst ihr das schon alles, aber für mich war das wirklich tief und wirklich neu. Für mich war das so, als würde Gott mich noch tiefer ins Meer hineinführen. Und da entdeckt man erstaunliche Dinge. Zum Beispiel das hier. Ich habe vor kurzem diesen kleinen Kugelfisch entdeckt, der macht so ganz symmetrische Zeichnungen auf dem Meeresboden. Ist wirklich kurios und jahrelang haben Forscher sich gefragt, was ist das? Wo kommt das her? Sind das Aliens oder was? Und dann hat man irgendwann diesen Fisch gefilmt, ein 10 cm großer Kugelfisch. Und der schwimmt stundenlang, tagelang und schaufelt da den Sand an den richtigen Stellen, natürlich um sein Weibchen zu beeindrucken. Was tun Männer nicht alles, um das Weibchen zu beeindrucken? Dieser Fisch leistet großartige Arbeit, wirklich macht Wunderschönes. Ich habe gedacht, wow, das durfte ich nur entdecken, weil man tiefer eingetaucht ist ins Meer, weil man weiter gesehen hat. Und so wünsche ich dir, dass vielleicht genau diese Entdeckung dich weiter hineinführt und du weiter staunst über die Schönheit von Gottes Gnade. Wie verändert Gnade uns? Also dass Gnade verändert, habe ich jetzt oft gesagt, aber wie passiert das? Wir kommen zu Vers 13 und hier ist ein ganz wichtiges Wort, in dem. Gnade verändert, wenn ich das Ende sehe. Hier heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Was macht Paulus? Er richtet jetzt den Blick nach vorne. Eben hat er gesagt, dass Gnade uns gestern rettet, dass sie uns heute verändert und dass sie uns morgen heimholt. Also nochmal, du brauchst die Gnade Gottes dein ganzes Leben lang. Wir werden nicht durch Leistung verändert, sondern da, wo wir Gnade sehen, da wir uns mit Gnade beschäftigen, da, wo wir auf das Ende sehen. Und das finde ich wirklich spannend, weil Gnade wirkt irgendwie in mir drin. Ich kann es nicht ganz erklären, aber Gnade wirkt in meinem Herzen, während ich nach vorne schaue, auf das Ende, auf Jesu Wiederkunft, auf den Himmel. Da passiert was in mir drin. Nicht, indem ich mich einfach anstrenge, sondern indem ich etwas sehe. Und wenn Paulus hier schreibt, dass wir die glückselige Hoffnung erwarten sollen, dann hat das natürlich mit der Wiederkunft Jesu und mit dem Himmel zu tun. Hoffnung ist aber nicht so etwas Ungewisses, sondern eine feste Zuversicht. Es ist da, ich sehe es nur noch nicht. Das meint biblische Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die als glückselig bezeichnet wird. Glückselig ist ein schönes Wort. Das heißt, mit Reichtum und mit Gutem erfüllt. Unsere Hoffnung ist mit Reichtum und mit Gutem erfüllt. Da erwartet uns was Wunderschönes am Ende. Jesus kommt wieder. Und er wird alle abholen, die zu ihm gehören. Und das ist vielleicht der Gedanke, der mich so am meisten begeistert in der Vorbereitung. Dort bei ihm werden wir seine Gnade wirklich ergründen können. Wir haben eine Ewigkeit Zeit dafür. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, die Gnade Gottes zu sehen und zu schmecken und zu erforschen. Da freue ich mich drauf. Was wird herrlich. Dort werden wir Gnade bestaunen und bejubeln in Ewigkeit. Lass uns mal angucken, was das Wort erwarten heißt. Wir erwarten das. Erwarten heißt nicht das hier. Ich sitze an der Bushaltestelle und warte gelangweilt auf den Bus. Ich komme vom Dorf, aus der Nähe von Hannover. Ich weiß, was das bedeutet. Wenn du einen Bus verpasst, dann sitzt du da eine Stunde rum, bis der nächste kommt. Oder einen ganzen Tag, bis der nächste Bus kommt. So ein gelangweiltes Warten. Damals gab es auch noch kein Smartphone. War natürlich noch schwieriger. Das ist langweilig. Aber erwarten meint hier das. Ich erwarte einen Traumurlaub. Wir fahren morgen in Urlaub und wir können es kaum erwarten. Seit Tagen reden wir über diesen Urlaub. Seit Tagen haken meine Kinder bei sich zu Hause auf dem Zettel was ab. Seit Tagen planen wir was und freuen uns und gucken uns Bilder an. Und ich habe schon so vielen Menschen erzählt, wo ich hinfahre, weil ich begeistert bin, weil ich erwarte, was da vor mir liegt. Das ist hier erwarten. Ich erwarte, ich freue mich drauf, ich schwärme davon, ich bin begeistert von dem, was kommt. Nicht, oh, wann kommt der endlich wieder? Ich sitze hier rum, ist voll langweilig, dauert noch lange. Es ist ein freudiges, ein veränderndes Erwarten. Und wer so erwartet, der lebt anders. Wer auf Gnade schaut und Gnade erwartet, lebt anders. In diesem Sinne wollen wir nach vorne schauen. Und dann verändert uns Gnade. Warten kann auch schmerzhaft sein in der jetzigen Weltzeit. Warten kann wehtun. Es kann mit Zweifel zu tun haben, mit Kämpfen, mit unerfüllten Lebensträumen, mit Ungeduld, mit Sehnsucht. Aber ich glaube, manchmal braucht es diesen Schmerz auf der Erde. Manchmal braucht es diese Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, die uns verändert, die uns immer wieder ausrichtet und zurückbringt zur Gnade. Es macht was mit uns, der Blick voller Sehnsucht auf Gnade. Also denk über den Himmel nach. Schau aufs Ende. Mal's dir aus vor dem inneren Auge. Red davon, freu dich daran. Und dabei wirst du verändert. Das zweite ist, oder das vierte, Gnade verändert mich, wenn ich Jesus sehe. Es ist ja die ganze Zeit von einem Ereignis hier die Rede. Jesus kommt wieder. Da ist Hoffnung, da ist der Himmel. Aber das ist auch die Person Jesus. Und die ist jetzt so in Vers 13 und 14 ganz besonders im Fokus. Ich lese es mal vor. Indem wir die glückselige Hoffnung und Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier wird uns Jesus vor Augen gemalt als den, den wir erwarten. Und wenn Jesus das nächste Mal erscheint, dann kommt er nicht in der Krippe. Dann kommt er nicht am Kreuz. Dann kommt er nicht als Mensch, sondern als Weltenherrscher. Als der Regierende, als der herrschende König. Hier steht, dass er der große Gott ist. Und das fand ich wirklich interessant. Wenn man das so liest in Vers 13, könnte man ja sagen, hier ist die Rede von Gott und von Jesus. Des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Aber der Kontext und die Grammatik machen klar, dass sich beides auf Jesus bezieht. Er ist Gott und er ist Retter. Das ist eine große Diskussion, ist Jesus Gott oder nicht? Und hier steht es schwarz auf weiß. Der Kontext macht klar, wir erwarten Jesus. Es wird nicht der Vater kommen und Jesus kommen, sondern wir erwarten die Erscheinung Jesu. Es geht um eine Person. Und die Grammatik macht das klar, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, denn hier steht nur ein Artikel. Also der, dir das, der, die das und sowas. Ne? Hier steht nicht des großen Gottes und des Retters, dann wären es zwei Artikel, sondern hier steht des großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Jesus ist Gott, falls du es noch nicht wusstest. Titus 2, Vers 13 steht schwarz auf weiß. Er ist Gott und er kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Und das wird herrlich und auf diesen Jesus sollten wir schauen. Lass uns mal schauen, wie er hier beschrieben wird. Paulus kommt hier einmal kurz ins Schwärmen und das wird er im nächsten Kapitel noch mehr tun. Er sagt, dieser Jesus ist Gott und er ist Retter und er hat sich für uns hingegeben. Er hat nicht seinen Engel geschickt. Er hat nicht seinen Praktikanten geschickt. Er hat nicht irgendwem aus dem Himmel geschickt, der gerade nichts zu tun hatte, sondern er hat sich selbst hingegeben. Gott selbst ist gekommen. Gott selbst hat gelitten. Gott selbst hat bezahlt. Gott wurde Mensch. Der Schöpfer kommt zu den Geschöpfen. Der Hirte wird ein Schaf. Der Gott der Herrlichkeit wird arm. Ein König wird Knecht. Der Allmächtige wird klein. Der Unbesiegbare lässt sich gefangen nehmen und töten. Der Heilige, der Sündlose, der Unschuldige wird zur Sünde und bezahlt für unsere Sünde und leidet und stirbt und bezahlt mit seinem Blut. Er selbst hat sich hingegeben. Er ist Gott. Und zwar, um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen, um uns frei zu machen von unserer Sünde und von unserer Gefangenheit. Und um sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Finde ich auch eine schöne Formulierung. Er reinigt sich ein Volk für sich selbst zum Eigentum. Manchmal fragen wir uns, ich kann auch Christ sein, aber ich muss kein Mitglied sein in der Kirche. Ich kann auch so für mich alleine glauben. Wozu brauche ich das denn? Das ist eine Sache, die ich am häufigsten höre. Hier steht, dass er dich erlöst hat für sich, nicht für dich. Er hat dich nicht erlöst für dich, sondern für sich, damit du sein Eigentum bist und damit du im Volk Gottes bist, dass du Teil seiner Gemeinde bist, dass du Teil einer neuen Familie bist. Wer sind wir, dass wir sagen, ach, ich brauche die Gemeinde nicht. Dazu bist du erlöst, dazu bist du frei gemacht, um volle Kanne in der Gemeinde Gottes dabei zu sein. Er sammelt sich ein neues Volk, was ihn verehrt, was ihn anbetet. Christen sind nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein, sondern Volk und Familie und Gemeinschaft und Einheit. Wir brauchen Gemeinde. Du brauchst eine Gemeinde. Und diese Gemeinde soll gute Werke tun. Also gute Werke taucht hier ständig auf. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist das Ziel unserer Rettung. Er schafft eine neue Gemeinschaft, eine neue Einheit, die ihm verändert nachfolgt, die ihn widerspiegelt und die gemeinsam dem König folgt. Gnade verändert dich, wo du diesen König siehst. Wir haben gehört, dass er die Gnade in Person ist. Er ist der herrliche Gott und Retter. Er ist erschienen als Kind in der Krippe, als Mann am Kreuz. Er wird wieder erscheinen in Herrlichkeit. Er ist der Erlöser. Er ist der, der sich ein Volk sammelt. Er ist der, der reinigt, der neu macht. Jesus ist der, der uns verändert. Er ist der, der wiederkommen wird, um uns abzuholen, dass wir für immer und ewig bei ihm sind und seine Gnade uns überfluten will in alle Ewigkeit. Das ist Jesus. Das ist Gnade Gottes. Und das würde ich dir heute Morgen gerne vorstellen. Und diesen Blick auf diesen Jesus brauchst du jeden Tag. Und dieser Blick auf diesen Jesus verändert dich und füllt dein Herz. Wenn wir das vor Augen haben, dann ist das, als wenn wir weiter schwimmen durchs Meer. Von diesem schönen Korallenriff vorbei an dem schönen Kugelfisch. Ja, und irgendwann machen wir wunderschöne Entdeckungen. Vielleicht sowas. Das ist die Phantomqualle, die dieses Jahr 2026 vor der Küste von Argentinien entdeckt wurde. Die ist so groß wie ein Schulbus. Diese Tentakeln sind 10 Meter lang. Schwimmt irgendwo in der Tiefsee. Keine Angst, Kinder, die kommt nicht an den Strand. Die schwimmt nur da ganz weit unten, wo wir nicht hinkommen. Wie schön und wie tief ist das Meer. Wie schön und wie tief ist die Gnade Gottes. Ich wünsche dir das so sehr, dass du nicht aufhörst, über Gnade zu staunen. Dass du nicht aufhörst, Jesus zu suchen und über ihn nachzudenken. Es ist so herrlich, ihn von Jahr zu Jahr mehr zu entdecken. Ein paar ganz praktische Gedanken. Wenn du fröhlich bist und wenn es dir gerade gut geht, dann schau auf Gnade. Dann freu dich an der Gnade Gottes. Das ist von Gott. Alles Gute kommt von Gott. Haben wir heute auch schon so ähnlich gehört. Er beschenkt gerne. Das dürfen wir total genießen. Wenn du schwere Zeiten hast, dann schau auf Gnade. Dann darfst du wissen, dass der gnädige Gott dir viel näher ist, als dir das bewusst ist. In seiner Allwissenheit und seiner Gnade ist er da und hat vielleicht genau das zugelassen, um dich zu formen, um dich zu prägen, um dich zu schleifen. Und auch all das wird ein Ende haben, weil er gnädig ist. Wenn wir sündigen, wenn wir fallen, dann schau auf Gnade. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen uns erstmal selbst kasteien müssen, dass wir uns erstmal selbst in unserer Mitleid und unserer Schuld suhlen müssen, bis wir dann irgendwann mal wieder gerecht sind und es uns verdient haben, zu Jesus zu kommen. Was ist das für ein komisches Denken? Wir sind nie würdig, Vergebung zu empfangen. Es ist Gnade. Auch als Christ, wenn du fällst, komm zu Jesus. Er vergibt wirklich gerne. Du musst nicht betteln und zittern, ob er jetzt vergibt oder nicht. Gott vergibt gerne. Egal, was du getan hast, dafür hat doch Jesus bezahlt. Genau dafür. Für dein Versagen. Und auch wenn du jeden Tag wieder fällst, komm zu Jesus, er vergibt gern. Wenn du geplagt bist von Sünden aus der Vergangenheit, ich kenne das gut, da sind manche Fehler in meinem Leben, die bereue ich bis heute. Und die melden sich manchmal abends, wenn der Kopf des Kopfkissen berührt. Und in diesen Momenten schau auf Gnade. Ich war vor kurzem mit jemandem im Gespräch, der Gott den Rücken gekehrt hat. Er hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich glaube nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich über Gnade gestaunt, weil ich durfte ihm zusprechen, du weißt gar nicht, wie gnädig Gott ist. Gerade wo du dich abgewandt hast, hat er gesagt, okay, du kannst gehen. Das ist Gnade. Und gerade wo du Gott den Rücken gekehrt hast, hat er die Arme aufgemacht und steht dort und wartet auf dich, dass du zurückkommst. Das ist Gnade. Das ist wunderschön. Wenn andere dich enttäuschen, dann schau auf Gnade. Er enttäuscht nie. Dann will auch seine Gnade dich leiten, dass du irgendwann vergeben kannst, dass du irgendwann wieder liebevoll sein kannst mit diesen Menschen. Wenn du einsam oder traurig bist, dann schau auf Gnade. Sein Heiliger Geist ist ausgegossen in deinem Herz. Gnade Gottes ist in dir. Er fühlt mit dir, er tröstet. Er ist so unglaublich nah. Und wenn du Kinder hast, dann schau auf Gnade und erzieh sie in Gnade. Manchmal erziehen wir unsere Kinder sehr gesetzlich. Mach dies, mach das. Und wir klatschen ihnen die Bibel um die Ohren. Aber das verändert sie nicht. Unsere Kinder brauchen Gnade. Sie müssen Jesus sehen, müssen erkennen, wer er ist. Und du brauchst Gnade, unsere Kinder brauchen Gnade. In jeglicher Hinsicht wollen wir Gnade begegnen. Ja. Ich will das einmal abrunden und zusammenfassen. Es gibt noch so viel mehr zu sagen. Wenn noch Fragen sind oder wenn wir weit über Gnade schwärmen wollen, lass uns das gerne nachher tun. Das habe ich versucht, uns heute aufzuzeigen und so ein Stück weiter tiefer reinzuführen in das große Meer der Gnade Gottes. Gnade bringt Rettung, aber Gnade verändert auch gerettete Menschen. Sie verändert uns, indem sie uns befreit von unserem sündigen Leben und indem sie unser Herz füllt mit Heiligkeit. Gnade formt uns. Und es passiert nicht durch mehr Anstrengung, durch mehr Leistung, sondern durch den Blick auf das Ende, durch den Blick auf Gnade, durch ein Herz, was Jesus vor Augen hat. Bei all dem dürfen wir sagen, was richtig und falsch ist. Ja, aber nicht, weil wir uns verändern, sondern weil Gnade uns verändert. Nicht, weil viel Kraft in uns steckt, sondern weil Gnade tief und herrlich und kostbar und kraftvoll ist. Also schau auf das Ende und schau auf Jesus. Mehr als alles andere, staune über Schönheit und Gnade. Gottes Segen wünsche ich euch dabei. Amen.